herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby. Heute mit einem ganz spannenden Thema, Digitalisierung, und zwar konkret im Bereich der Kommunen und Städte. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast von unserer Seite eingeladen, sogar ein Kunde von uns aus dem Stadtbereich Leipzig, der Herr Marco Wüste. Stellen Sie sich entsprechend mal vor, Herr Wüste, und sagen Sie mal, was machen Sie, was sind Ihre Aufgaben, und dann gehe ich nochmal auf ein paar Punkte im Bereich der Digitalisierung auch ein.
Ja, hallo Herr van der Steeg, von mir auch einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Podcast. Mein Name ist Marco Wüste, ich bin IT-Koordinator im Landratsamt Landkreis Leipzig, also wir sind im Südraum von Leipzig gelegen. Und ich bin IT-Koordinator für 10 landkreiseigene Schulen und ein medienpädagogisches Zentrum und noch ein Museum. Und meine Aufgaben sind im Prinzip, sämtliche IT-Belange zu koordinieren und zu organisieren. Das geht bei der Planung los, geht über die Beschaffung, Abrechnung, Dienstleistersteuerung, Ausschreibung vorbereiten und begleiten. Und noch so jedes IT-Thema kommt bei uns vorbei. Natürlich sind wir auch direkt in den Schulen unterwegs und stimmen uns dort vor Ort ab, nehmen die Anforderungen auf und nehmen auch die Probleme auf. Und das ist also doch ein sehr abwechslungsreiches und sehr spannendes und nicht enden wollendes Thema.
Mhm, super. Ist so die Wahrnehmung, Digitalisierung auf einer kommunalen, in der städtischen Ebene? Wie Sie ja gesagt haben, organisieren ja auf einer sehr breiten Ebene verschiedene Schulen aus dem gesamten Landkreis sozusagen. Was sind da so die klassischen Herausforderungen und wie ist so Ihr, weil Sie auch jetzt schon seit langen Jahren in dieser Rolle auch sind, Ihre Erfahrungen, die damit gemacht worden sind? Also sprich, gab es früher zu heute Verbesserungen? Hat vielleicht auch, weil wir es ja heute mit der Digitalisierungsthematik primär haben, da ein vehementer Prozess, Verbesserungsprozess eingesetzt. Das wäre, glaube ich, auch nicht nur für die Hörerinnen dran, sondern für mich persönlich auch, weil häufig ja auch über die Arbeit in den Bereichen geschimpft wird und Sie da sicherlich auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können.
Genau. Ja, es wird viel geschimpft. Aber es ist schon so, dass nichts passiert. Die Wahrnehmung ist natürlich gerne nach außen hin so ein bisschen, was man auch immer in Nachrichten hört, ja, in Deutschland, die Digitalisierung wird verschlafen oder die kommt noch schleppend voran. Aber ganz so ist es nicht. Um das Ganze jetzt zu beantworten, muss ich, denke ich, ein bisschen unterscheiden. Es ist ja nicht nur so, dass ich die Schulen habe, was jetzt mein Einflussbereich ist. Man muss auch noch zwei andere Bereiche betrachten. Das eine ist quasi die Verwaltungsdienstleistungen gegenüber den Bürgern, also nach außen hin, die wir als Landratsamt oder als Landkreisverwaltung erbringen. Fängt an bei der Kfz-Anmeldung und Abmeldung, Bauanträge, Jobcenter, Bürgergeld, alles, was dazugehört. Und da gibt es ja, und das ist, glaube ich, auch das, was nach außen hin wahrgenommen wird, da gibt es ja dieses Online-Zugangsgesetz, was mal 2017 verabschiedet wurde, wo es hieß, also bis Ende 2022 sind sämtliche Verwaltungen in Deutschland bundesweit digital umgestellt. Das sind über 500 Verwaltungsdienste, um die es da geht. Und das sollte 2022 abgeschlossen sein. Da sind wir natürlich in der Tat noch weit davon entfernt. Und ich glaube, das ist auch das, was immer nach außen hin wahrgenommen wird. Was aber nicht heißt, dass dann gar nichts passiert ist. Ich kann jetzt von unserer Kommune sprechen, nur mal ein Beispiel. Kfz-An- und Abmeldung ist mittlerweile, glaube ich, völlig bei uns auch im Landkreis digitalisiert. Aber es gibt eben auch noch viele Dinge, die noch analog passieren. Das, denke ich, wird in der nächsten Zeit sicherlich auch alles in Angriff genommen werden. Manches schneller, manches langsamer. Der zweite Bereich, den ich betrachten muss, ist die Digitalisierung intern in unserer Behörde intern, also unter den Kollegen, von Amt zu Amt, von Sachgebiet zu Sachgebiet, da hat man natürlich als Außenstehender relativ wenig Einblick. Dort sehe ich schon noch viel Potenzial. Da denke ich, sind wir noch nicht dort, wo wir sein könnten. Ich kann dann auch später gerne noch mal ein paar Beispiele nennen. Ich glaube, da sollten wir ansetzen, auch um uns einfach das tägliche Arbeitsleben ein Stück weit zu erleichtern, mehr Effizienz reinzubringen, auch teilweise ressourcenschonend umzugehen, Stichwort Papiereinsparung, solche kleinen Sachen, die sich erstmal einfach anhören. aber doch auch zu einem großen aufsummieren können. Und der dritte Punkt, das ist halt, sind halt meine Schulen, für die ich jetzt verantwortlich bin. Da haben wir ganz andere Herausforderungen. Da geht es hauptsächlich um digitale Lehr- und Lernmittel, also um den Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung, das Ganze drumherum entsprechend digital zu gestalten. Und dort sind wir aus meiner Sicht ein ganzes Stück vorangekommen. Also ich habe vor 8 Jahren hier im Landratsamt angefangen. Da gab es noch niemanden, der für IT überhaupt explizit zuständig war, eine eigene Abteilung. Wir haben zwar eine eigene IT-Abteilung im Amt, die ist aber wirklich für das, was intern am Start ist, zuständig. Und für die IT-Verwaltung extern, also in unseren Schulen, da sind Dienstleister beauftragt, die das ganze Administrative und das Organisatorische dort vor Ort machen, Benutzersupport und so weiter. Aber das muss auch irgendwie organisiert und gesteuert werden. Und da hat sich aus meiner Sicht extrem viel getan in letzter Zeit. Wie gesagt, ich habe vor 8 Jahren ja angefangen. Da bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und da herrschte ja viel, wie soll ich sagen, viel Konfusion über das IT-Thema. Mhm. Und dort, das lag halt einfach daran, dass unsere Sachbearbeiterinnen, die die Schulen mit den ganzen Schulträgeraufgaben betreuen, also es geht von Beschaffung der Lehrbücher über Organisation der Reinigung, die Möbelausstattung bis hin zur Bestellung vom Toilettenpapier müssen die alles machen. Das sind alles liebe Kolleginnen, die quasi Verwaltungsfachleute sind und die mussten bis dahin eben dann auch sich um IT-Themen kümmern. Und du kannst das nicht von jemandem verlangen, der dort Spezialist im Verwaltungsbereich ist, dass er jetzt eine IT-Systemlandschaft plant. Das funktioniert nicht. Mhm. Und da gab es natürlich viel Reibungsverluste auch. Und das war auch der Grund, warum bei uns die Stelle geschaffen wurde, dass ich hier anfangen konnte. Und da war meine Aufgabe, erstmal so ein bisschen Ordnung da reinzubringen, ein bisschen Grund reinzubringen. Und dann nahm das Ganze Fahrt auf. Wir haben also die Betreuung halbwegs vernünftig organisiert. Dann kam natürlich die ganze Ausstattung, die haben wir vorangetrieben. Ausstattung mit digitalen Lehr- und Lerngeräten, ja, mit Schülerendgeräten, mit Lehrerendgeräten. Ganz großes Thema, digitale Tafeln. Das führen wir eigentlich konsequent fort, dort die Digitalisierung halt auch in die Klassenzimmer zu bringen. Das ist ein Prozess, der damals angefangen hat, der natürlich durch die Corona-Krise extrem beschleunigt wurde. Aber da hat sich auch gezeigt, es reicht nicht aus, wenn ich tausende Endgeräte in die Schulen schaffe und dann sag, seh zu, ja, das muss halt alles auch irgendwie betreut, verwaltet werden und die Leute vor Ort müssen mitgenommen werden. Das ist aus meiner Sicht auch der entscheidende Faktor. Es reicht nicht aus, die Klassenzimmer voller iPads zu packen zum Beispiel, dann sich selbst zu überlassen, das funktioniert nicht. Dann bleiben die in den Koffern stehen und keiner nutzt sie. Und dann baut sich riesengroßer Frust auf. Und wir haben daher auch mittlerweile, bin ich nicht mal alleine, ja, unser Team ist mittlerweile besteht aus 5 Mann. Wir haben also noch, ich habe noch einen Kollegen direkt bei mir im Amt, der mich unterstützt. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt und machen halt auch zentrale Komponenten, die wir warten, also so Mobile Device Management, solche Themen, ja. Wir haben interaktive Displays, die mit wunderbaren Verwaltungs- und Managementlösungen ausgestattet sind und mit einer pädagogischen Software, die für die Lehrer unendlich viele Möglichkeiten bieten. Das muss aber alles irgendwie organisiert werden, macht viel mein Kollege. Und seit Anfang diesen Jahres haben wir einen richtig guten Coup gelandet. Wir haben nämlich noch 3 Kollegen eingestellt, die direkt vor Ort in den Schulen stationiert sind und als Vor-Ort-Supporter agieren und den Lehrkräften exklusiv unter Schulleitungen zur Verfügung stehen. Das heißt, die nehmen vor Ort, fangen die erste Welle, wenn Probleme sind, ab und können direkt vor Ort eingreifen ins Geschehen und so die ersten Dinge lösen. Viele Sachen entstehen ja auch dadurch, dass die Lehrer teilweise eben auch nicht mit den Sachen zurechtkommen oder vielleicht eine Fehlbedienung vorliegt und ich da nicht erst aus der nächstgrößeren Stadt die Wartungsfirma bedienen muss, sondern die ich halt auf kurzem Weg direkt lösen kann. Und das hat die ganze Servicequalität und die ganze Betreuungsqualität nochmal extrem angehoben. Wir haben durchweg positives Feedback und da merken auch die Lehrkräfte vor Ort eine direkte Unterstützung in den Themen. Wenn die eine Frage haben, irgendwie nicht weiter wissen, am digitalen Display, der Stift schreibt grün statt rot, warum macht er das? Dann können die auf unsere Kollegen zurückgreifen und können dort sofort Hilfe erwarten.
Ja. Da, also super beschrieben von Ihrer Seite, den Dreiklang erstmal, das ist der erste Teil ja gewesen, ja, von Ihren Punkten von Digitalisierung im, ich nenne es jetzt mal, im Allgemeinen, gegen, als Bürgerservice, ne? Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, ja, den man als separate Bereich, ob es jetzt der Kreis ist, kreisfreie Städte, Bundesländer, separat einfach erstmal bewerten muss, ne? Dann genau. Die Variante 2, quasi die interne Verwaltung, die dann auch natürlich entsprechend einen Digitalisierungsanspruch hat, wo technische Prozesse, Fachanwendungen, aber auch die Menschen als solches ein gewisses Grundlevel haben müssen und wo es auch einen Plan geben muss, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Und der dritte Aspekt, ich bin ja jetzt selber auch Vater von einem Sohn, der jetzt in die Schule kommt, da auch das Thema Bildung, das uns alle umgibt, Teil unserer Gesellschaft ist und so weiter. Das heißt, gute Bildung zu ermöglichen mit modernen Standards, auch in Technologie. Und das ist sehr, sehr spannend, dass das Niveau da so zerfällt in die einzelnen Bereiche. Das finde ich eine ganz spannende Perspektive von Ihrer Seite, dass es nicht über einen Kamm zu scheren ist. Ja. Und dass es vor allem gegenüber den Zuhörern, die jetzt dabei sind, das sind ja auch dann wahrscheinlich auch Teile Ihrer Kollegen, auch entsprechend unsere standesgemäßen Zuhörer, die aus der Wirtschaft kommen, weil dass sie das hören, sagen, hier, es gibt Unterschiede, es ist nicht alles schlecht, sondern es sind in deinen Bereichen viele Anstrengungen genommen, es gibt auch einen Plan und es gibt vor allem mittelfristig Menschen, die daran interessiert sind, dass die Digitalisierung absolut vorangetrieben wird.
Genau.
Das finde ich schon einen wichtigen Aspekt des ganzen Themas dahingehend, dass man es dahin sagen muss. Der andere Punkt, den Sie noch hatten, den ich sehr interessant fand, war, dass die Thematik, da müssen Leute vor Ort sein. Was brauchen denn diese Leute eigentlich vor Ort? Nutzen die zum Beispiel, Sie haben ja verschiedene Systeme, ne? Nutzen die zum Beispiel Systeme, die Ihnen Informationen anzeigen? Also sprich Informationen über die digitale Tafel, Informationen über das iPad etc. Wie läuft das denn entsprechend ab? Haben Sie Ticketsysteme? Vielleicht da nochmal so ein Punkt, wie dieser Prozess vielleicht abläuft, wenn Sie es sagen dürfen.
Ja, das kann ich allgemein sagen, das ist überhaupt kein Problem. Generell ist es so, dass wir natürlich mit einem internen Ticketsystem arbeiten, um einfach auch für uns zu dokumentieren, welche Fälle auflaufen und auch natürlich im Vertretungsfall eine konsistente Bearbeitung sicherzustellen. Das ist ganz wichtig. Ja. Zumal die Kollegen ja auch an verschiedenen Orten stationiert sind. Ja, die sind ja nicht alle am selben Standort, die sehen sich halt auch unter Umständen nicht, müssen aber trotzdem so ein bisschen voneinander Bescheid wissen. Deswegen also einfach ein Ticketsystem, was sich am ITIL-Standard auch orientiert, also jetzt nicht irgendwie eine Neuerfindung, sondern was halt gut funktioniert. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich für verschiedene Systeme zentrale Management-Tools, so will ich das mal sagen. Wir haben zum Beispiel für unsere interaktiven Displays, da legen wir grundsätzlich erstmal Wert darauf, dass wir über einen längeren Zeitraum Systeme desselben Herstellers oder derselben Baureihe bekommen mit entsprechend gleicher Softwareausstattung. Das ist erstmal so der Grundsatz, was auch wichtig ist für die Akzeptanz in den Schulen. Es ist wichtig, dass wir einheitliche Lehr- und Lernbedingungen vorfinden und dass nicht der Lehrer in jeder Unterrichtsstunde im anderen Raum ein anderes System vorfindet, in dem er sich reinfinden muss. Ja, deswegen machen wir das so. Und wenn wir gleichartige Systeme haben, dann haben wir auch einheitliche Verwaltungsoberflächen, mit denen die Systeme dann gemanagt werden können. Beispielsweise können wir mit den interaktiven Displays zentral Updates ausrollen, wir können die aus der Ferne steuern, wir können die mit Software versorgen, Apps installieren, Benutzer einrichten und das kann ortsunabhängig gemacht werden, weil das am Ende dann auch Cloud-Lösungen sind, die wir da betreiben, in Zusammenarbeit mit den Herstellern, sodass dort ein gutes Management möglich ist. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Tablet-Verwaltung. Ja, wir haben also Tablets, die in Klassensätzen organisiert sind und entsprechend gepflegt und gewartet und gemanagt werden müssen. Da gibt es zentrale Verwaltungsoberflächen, die dann unsere Kollegen nutzen da vor Ort. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch immer noch das gute alte Handy. Wenn irgendein Ad-Hoc ein Problem auftritt, dann wird halt auch schon mal schnell zum Hörer gegriffen und angerufen und dann wird persönlich erschienen.
Mhm. Wie sehen Sie denn die Thematik, dass Lehrer als Ansprechpartner in Schulen zum Beispiel, auch wenn es dafür einen kleinen geldlichen Nobelus gibt, verwendet werden und damit eigentlich Arbeitszeit, die ja primär der Bildung, Ausbildung unserer Kinder, aber auch generell gibt auch interne Facharbeitskreise in den Schulen, dann eigentlich zur Verfügung steht, ich nenne es jetzt mal zweckentfremdet werden.
Das ist genau das Problem. Es gibt, also grundsätzlich gibt es diese Konstellation, die nennt sich bei uns im Freistaat Sachsen pädagogischer IT-Koordinator. Die Stelle hat also tatsächlich auch einen Namen, PITKO abgekürzt. Das Problem ist, dass der PITKO, der hat wenige Abmilderungsstunden in der Woche, die er sich um die IT-Themen kümmern soll, wobei der Schwerpunkt dort auf den pädagogischen Aspekten liegt. Also der PITKO soll in pädagogischen Fragen oder in Fragen des Medieneinsatzes und der IT-Nutzung beraten. Der PITKO soll aber nicht anfangen, Support zu betreiben, oder Systeme gar zu administrieren. Dafür ist er unter Umständen gar nicht ausgebildet und er hat auch schlicht und ergreifend einfach nicht die Zeit. Das sind Lehrkräfte, die ganz normal im Unterrichtsgeschehen eingebunden sind und müssen zusätzlich noch die Stunden machen. Und das ist auch der Grund, warum wir eigenes Personal eingestellt haben, weil die PITKOs das alleine nicht leisten können. Es ist einfach viel zu viel mittlerweile, viel zu viel Technik, dass in Lehrer mit 2 Wochenstunden, meinetwegen, ich weiß gar nicht, wie viel das gerade sind, ob das 2 sind oder mehr, das alles bewältigen soll. Deswegen ist halt unser Antritt jetzt gewesen, wir stellen unsere eigenen Leute ein, die sich um die ganze Betreuung und den Support kümmern. Und der PITKO kann sich dann tatsächlich auf die pädagogischen Fragen konzentrieren, so wie es sein soll. Und dann ist auch die Chance da, dass er mit diesen Stunden, und diesem Obolus, den er dann bekommt, auskommt.
Spannend. Also finde ich es ein super Konzept auch jetzt in Ihrem Bereich, dass Sie sagen, Sie haben dezidiert Leute, die da Vollzeit für arbeiten, Experten sind und die andere unterstützen können. Das soll ja nicht heißen, dass man die PITKOs noch weiter nutzt und deren Erfahrungsniveau noch hebt. Also das ist ein sehr spannendes Thema. Und zudem ist es ja auch so, dass ein dezidierter Ansprechpartner gerade in unserer heutigen Zeit mit den vielfältigen Themen wie IT-Security, also auch alleine schon die Softwareveränderung von den Herstellern klassischerweise oder auch das Thema generell Digitalisierung, was wir heute haben, nie aufhört. Und wenn Sie da nicht am Ball bleiben oder Experten haben, dann sieht das ganze Thema natürlich sehr, sehr schlecht aus. Also wird es immer im Niveau abfallen und nicht gleichbleibend oder vielleicht sogar besser werden.
Richtig,
Also sehr, sehr gut, muss man hervorheben. Ich tease einmal aber etwas, mache ich normalerweise nicht im Podcast, ne? Ich habe ja vorhin kurz gesagt, Sie sind Kunde von uns, also von NTEC Systems und unserer Lösung Inventory 360. Ich will nur anreißen dazu, das ist eine Inventarverwaltung. Wie spielt das Thema Daten, Verfügbarkeit, welche Geräteinformationen vorhanden sind? Sie sagten ja selbst, was ist bestellt worden etc. Dahingehend eine Rolle. Und wir müssen jetzt nicht explizit zu Inventory was sagen, aber welche Rolle spielt da die Toolnutzung, gerade um das besser zu automatisieren bzw. zu digitalisieren?
das ist für uns eine extrem wichtige Rolle, die auch immer zunehmend immer größer wird. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir am Ende bei Inventory 360 dann gelandet sind, weil wir quasi ein Tool brauchen, was uns in die Lage versetzt, den Überblick über die IT-Systeme in den Schulen zu haben. Ja, wir sitzen ja nicht direkt vor Ort im Landratsamt. Ja. Das sind alles eigenständige Schulen, eigenständige Netze, die auch in keiner Weise miteinander verbunden sind. Das macht es halt zum Beispiel auch für herkömmliche, so will ich es mal sagen, klassische, auch ganz bekannte Inventarisierungssysteme schwierig, die zu nutzen. Das haben wir nämlich alles schon durch, dass wir von unserem Standort aus nicht in die Schulnetze rein können. Wir dürfen die Netze auch aus Sicherheitsgründen gar nicht miteinander koppeln. Das ist datenschutzrechtlich und sicherheitstechnisch verboten. Deswegen mussten wir nach einer Lösung suchen, wo wir quasi ortsunabhängig und ohne dass wir irgendwelche Sicherheitsregeln verletzen, trotzdem sinnvoll diesen Inventarprozess gestalten können. Und das ist zum Beispiel mit der Inventory 360-Lösung möglich, dass es eine Cloud-Lösung ist, die schon mal in einem externen Rechenzentrum betrieben wird, die für uns gemanagt wird und wo wir uns selbst, aber auch unsere Schulen oder Personal aus den Schulen, das kann nochmal die Schulleitung sein oder es kann nochmal eine Sekretärin sein, mit einem Benutzeraccount dort anbinden können, damit die sich auch einen Überblick über ihren Bestand verschaffen können. Und für uns wiederum ist es wichtig, dass wir ein Tool haben, mit dem wir den ganzen Asset Lifecycle, also von der Bestellung bis zur Verschrottung von IT-Geräten, effizient gestalten können. Und es fängt nun mal bei der Bestellung, bei der Beschaffung an. Das Asset beginnt zu leben in dem Augenblick, wo wir eine Bestellung auslösen. So hat sich jetzt zumindest unser Prozess gestaltet, dass wir es genau in dem Augenblick schon erfassen. händisch zunächst erstmal, wobei wir auch im späteren Verlauf dann noch über dieses Auto-Discovery noch weitere Funktionen hinzu, weitere Merkmale hinzu inventarisieren können. Und es geht dann am Ende bis zur Verschrottung dieser Prozess, und das ist für uns extrem wichtig.
Vielleicht für die Zuhörer nochmal einen Punkt. Können Sie irgendeine Einschätzung geben, was Ihnen das zeitlich gebracht hat? Weil die Prozessqualität, Sie haben es ja eben schon beschrieben, die Arbeitsweise, die optimiert werden kann, Standards natürlich, die kommen, also sie sind dann Teil dieser Toolnutzung quasi. Aber zeitlich wäre mal interessant, wenn es da irgendeine grobe Richtung gäbe.
Also es ist natürlich jetzt schwierig, das da eine Einschätzung zu geben, wie hoch jetzt die Zeiteinsparung ist. Das ist natürlich auch, muss man dazu sagen, ein Prozess, der für uns auch noch nicht abgeschlossen ist. Also wir sind da auch ständig am Optimieren, wie wir es besser hinbekommen und wie wir es noch einfacher machen können. Aber es spart zum Beispiel auch jede Menge Papier, die wir vorher hatten, wenn Schulen uns über neue Inventargüter, die gekommen sind, per Excel-Sheet schriftlich informieren mussten, dass wir das mitbekommen. Das machen wir jetzt alles zentral. Wir machen zum Beispiel auch die Bestellung zentral. Wir koordinieren dann die Lieferung machen dann auch die Erfassung. Also da sind auch viele Schnittstellen weggefallen, die wir vorher hatten. Ist jetzt äußerst schwer in der Zeiteinsparung.
Das ist okay.
Wir haben es nicht gemessen, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine unheimliche Arbeitserleichterung. Und unterm Strich schon hat man dann auch Zeit für andere Dinge.
Klar. Also gerade die Zeit ist immer so ein plakativer Punkt, den sich alle vorstellen können. Deswegen frage ich danach. Alleine schon die Prozessqualität, Sie haben es ja eben noch beschrieben, Wegfall vom Papier, vielleicht sogar gewisse andere Schritte oder Tools, die vorher notwendig waren. Das sind schon gute Argumente dafür. Das,
Ja, und gut.
aber es ist super gut, dass Sie da mal einen kurzen Einblick gegeben haben.
Zeiteinsparung, das will ich vielleicht nochmal noch ergänzen, natürlich auch im Hinblick von Beschaffungsvorhaben, die ich plane. Ja, wenn ich irgendwie oder wenn ich jetzt, wenn ich Ausschreibungen vorbereite und irgendwelche Mengengerüste angeben muss, ist es viel einfacher, aus dem Inventory-Tool die entsprechenden Bestände rauszuziehen, als wenn ich mir das irgendwo händisch alles mühselig zusammensuchen müsste. Das ist dort spart man natürlich jede Menge Zeit. Wir sind dort auch noch nicht am Ende, ja. Also das wächst auch noch. Wir sind quasi mit der Einführung auch noch nicht fertig. Wir haben das jetzt seit 2 Jahren, das Programm. Aber der Berg, den wir vor uns herschieben, der baut sich langsam ab. Und mit jedem Asset, was wir da drin haben, was wir reinbekommen, wird es ein bisschen übersichtlicher.
Ja, super. Also ein spannender Einblick. Danke erstmal dafür. Für mich sind noch so ein paar andere Punkte relevant. Wir reden ja sehr gesamtheitlich über das Thema, ne, Digitalisierung. Ich weiß ja, es gibt viele, gerade in Sachsen oder generell auf Bundeslandebene, aber auch dann nochmal innerhalb der kreisfreien Städte, aber auch der Kommunen als solches, Leuchtturmprojekte. Wenn Sie jetzt vielleicht links und rechts mal gucken, da gibt es ja noch ein paar andere Städte, andere Kommunen. Wie machen die das? Also muss jetzt gar nicht heißen, ob sie schlecht oder gut machen, sondern ist das ein ähnlicher Prozess? Wird da anders gearbeitet? Müssen die genauso noch diese Herausforderungen meistern? Gibt es da eine Einschätzungsmöglichkeit von Ihrer Seite?
Ja, es ist von meiner Seite jetzt schwierig einzuschätzen, aber ich wage mal zu behaupten, dass auch andere Kommunen mit ähnlichen Gegebenheiten konfrontiert sind. Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind im Prinzip überall ähnlich. Das eine ist die Umsetzung eines Prozesses, um bestimmte Dinge digital abzubilden. Die andere Seite, und da komme ich immer wieder darauf zurück, ist, die Menschen mitzunehmen. Und da ist völlig egal, ob das jetzt eine Schule ist oder ob das unser Amt intern ist oder ob das die Stadt Leipzig ist oder der Bundestag, spielt überhaupt keine Rolle. Die es am Ende benutzen müssen, die damit arbeiten müssen, die muss ich mitnehmen auf die Reise, damit das funktioniert, damit die Akzeptanz damit da ist, da auch das Verständnis da, warum ich Dinge tue, und warum ich es halt nicht mehr in Papierform mache oder analog in anderer Weise. Ich glaube, das ist eigentlich auch das Allerwichtigste, die Leute mitzunehmen und Verständnis zu erzeugen und damit auch Akzeptanz herzustellen.
Wie schaffen, also machen Sie da regelmäßige Meetings? Reden Sie darüber? Gibt es da offizielle Informationen auf einer Plattform bei Ihnen? Es gibt da konkrete Maßnahmen?
Also ich kann im Prinzip natürlich jetzt nur für unsere Schulen sprechen. Wir haben uns zu eigen gemacht. Die Lehrkräfte sind es in dem Fall und die Verwaltungsmitarbeiter, die wir haben, in Abständen, also meistens bedarfsweise, wenn neue Dinge ausgerollt werden, entsprechend zu informieren. Also da sind wir auch in den Schulen vor Ort, da sind wir auch mal von der Lehrerkonferenz und da sind wir auch mal in kleineren Grüppchen unterwegs. Jetzt machen es halt unsere Kollegen, die wir seit 1.1. haben. Die stellen sich auch mal hin, machen mal eine Schulung und beantworten aber auch zwischendurch mal Fragen. Und bevor so ein Projekt kommt, dann versuchen wir schon zu erklären, warum wir das tun, was ist die Notwendigkeit, was sind die Vorteile. Am Ende ist es wie im Verkauf. Ja. Ich habe irgendein Produkt, das hat ein bestimmtes Merkmal, eine digitale Tafel, da kann ich halt mit digitalen Stiften schreiben und habe eine tolle Software, mit der ich viele Sachen interaktiv machen kann. Ja. Daraus ergeben sich bestimmte Vorteile und ein bestimmter Wert daraus. Und wenn ich das den Leuten klar gemacht habe, dann steigt dann auch die Akzeptanz. Und das ist auch völlig egal. Man sagt ja immer, ja, die alten Kollegen, die haben lieber ihre Kreidetafel. Das stimmt nicht. Es gibt solche und solche. Wir haben in jeder Altersgruppe Leute, die kriegst du schwerer abgeholt. Das ist ganz klar. Aber wir haben natürlich auch viele, die das dann einmal erkannt haben und davon auch nicht mehr weg wollen.
Mhm. Super. Also ich finde den Ansatz, den Menschen mitzunehmen, wir haben das auch in anderen Folgen, in ganz anderen Bereichen der Digitalisierung schon oft angerissen, ohne den Menschen, egal wo, egal ob jetzt IT-Security, ob jetzt im Thema IT-Asset-Management, im Kernthema Digitalisierung oder auch jetzt in so einem wichtigen Bereich, dass man Geräte und Prozesse da entsprechend an Schulen zum Beispiel optimieren möchte, das ist der Kernaspekt des Gesamten. Also man muss das wirklich sagen. Und mit den Menschen das zusammenzumachen, das ist der Game Changer. Deswegen machen Sie das auch bitte so weiter. Sie sind ein leuchtendes Vorbild. Auch da bin ich auch ziemlich sicher, für viele, viele andere Städte, Kommunen, Bundesländer, die da noch ran müssen. Weil wenn die Kollegen alle mit einer einheitlichen Vision, eine Idee vorangehen, dann ist das natürlich nicht mehr erklärungsbedürftig. Alle verstehen, dass es eine reine Notwendigkeit ist. Weil da einen kleinen Schwenk dahin, wenn man sich das Ausland anguckt, da ist Remote-Unterricht, da sind digitale Medien etc. vollkommener Standard.
Ja.
Ne, das muss man ganz einfach sehen. Bin jetzt vor ein paar Jahren auch ein paar Mal in Asien gewesen und habe dann das auch gesehen und habe dann gesagt, alles klar, diese Schulen, ich sag mal so, ob die Kinder jetzt als Beispiel teilweise in Indonesien auf den Inseln da sind oder teilweise auch gar keine Schulen zum Teil dort sind. Manchmal gibt's dann auch Schulen dort. Die fahren das Konzept vollständig hybrid. Das ist schon einige Jahre her. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, was da noch alles kommt. Ne? Und das muss man einfach immer gegeneinander sehen. Das konkurriert ja auf Länderebene miteinander. Und deswegen ist es so wichtig, weiterhin zu digitalisieren, weiterhin da sich immer weiter zu verbessern und damit es gut gelingt, die Menschen mitzunehmen. Das finde ich super von entsprechender
Seite. Richtig. Und man muss das auch nicht alles alleine machen. Ja, es reicht, oder es ist hilfreich, vor Ort mit den entscheidenden Leuten, mit den richtigen Leuten zu sprechen, weil da gibt es immer wieder welche, die dafür brennen für die Themen und die das dann als Multiplikator weitertragen und andere Kollegen dafür begeistern. Das ist, ich muss immer wieder dieses klassische Beispiel des digitale Displays, digitale Tafeln bringen. Und ist das so, wenn das am Anfang noch verhalten war, je mehr sich das rumspricht und wenn du dort Lehrer hast, die das intensiv nutzen und die andere auch dafür begeistern, dann hat das wie so eine Sogwirkung. Und wir sehen es dann halt immer, wenn wir im Gespräch sind über IT-Beschaffung, dann stehen solche digitalen Displays ganz oben auf der Wunschliste. Ja, und denke ich mal, so ist das eigentlich ein guter Weg.
Absolut. Also wie gesagt, das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Baustein des Erfolges. Und Sie haben ja selber schon eine Metrik wiedergespiegelt. Sie bekommen gutes Kundenfeedback. Das sind jetzt nicht die Schüler, aber die Lehrer sind ja stellvertretend für die Schüler letzten Endes. Sie sagen, das funktioniert gut. Das ist eine der wichtigsten Metriken. Kriege ich gutes Kundenfeedback, habe ich eine der wichtigsten SLAs für meine internen Services, die ich ja eigentlich bereitstellen muss. Und der Hypothese nach, wie es ja auch im Privatunternehmen ist, müsste man die jederzeit messen können, jederzeit bewerten können und dann wissen, alles klar, man hat jetzt ein gutes Service-Level erreicht oder eben nicht. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt. Aber ich sehe ja schon vom Feedback her, also von dem Punkt, dass wir untereinander viel kommunizieren.
Ja.
Und dann gehe ich einfach von aus, dass das entsprechend natürlich dort ein guter Durchschnittswert ist, den Sie da auch erreichen. Und das ist schon mal viel besser wahrscheinlich als in vielen anderen kommunalen oder städtischen Umfelden.
Ja.
Genau. Noch ein Punkt, also wir haben ja immer noch das Thema bei uns, wie ist Digitalisierung generell? Also der Podcast beschäftigt sich ja mit dem Baustein Digitalisierung, aber auch mit dem Baustein Technologie. Ich würde immer eine Frage noch dazu stellen, weil die ist einfach eine Zeitgeistfrage und jeder Gast hat da sicherlich eine Meinung zu. Vielleicht ein paar kurze Gedanken zu dem Punkt künstliche Intelligenz. Und würden Sie sowas in dem Umfeld, wo Sie jetzt unterwegs sind, einsetzen? Und wie sehen Sie den Einsatz vor allem gerade dort? Vielleicht in den Dreiteilbereichen oder auch nur im schulischen Bereich, so wie Sie halt möchten.
Also ja, im internen Verwaltungsbereich, den würde ich jetzt mal ausklammern, da fällt mir jetzt ad hoc nicht allzu viel ein. Gibt es sicherlich auch Einsatzmöglichkeiten im Schulbereich, natürlich ganz klar. Künstliche Intelligenz ist ein weites Feld, um sich natürlich im Unterricht stofflich Dinge zu erarbeiten. Das kann man ja auch zu Hause relativ leicht ausprobieren. Schwierig wird es natürlich dann, wenn nicht mehr auseinanderzuhalten ist, was hat der Schüler selbst produziert, was ist von der KI generiert. Also stelle ich mir schwierig vor, dann auch Leistungen zu bewerten, wobei das jetzt nicht mein Thema ist, das müssen die Lehrkräfte machen. Aber wir müssen natürlich an der Stelle unterstützen, dass wir die passenden Software-Tools auswählen, zusammen mit unseren Schulen. Und das ist ein Thema, das kommt jetzt eigentlich für uns ganz neu auf die Agenda. Dort muss man auch aufpassen, dass man sich dort nicht in Konflikt mit den Datenschutzvorschriften begibt. Da muss geschaut werden, was nehme ich für Tools, wie arbeiten die, wo senden die irgendwelche Daten hin. Es werden ja oftmals, also eine KI lebt ja davon, dass die von dem Input ihrer Nutzer trainiert wird. Und da muss man halt auch immer gucken, was dort drin landet, ja. Und da ist es aber jetzt so, dass, ich kann jetzt nur für unser Bundesland sprechen, dass man zentral im Kultusministerium in Dresden sich Gedanken darüber macht, möglichst sachsenweit eine einheitliche Lösung für das Thema KI bereitzustellen oder die halt auch entsprechend sicherheitstechnisch und datenschutzrechtlich konform geht und genutzt werden kann in Schulen. Da sind wir noch nicht am Ende, da ist auch noch keine konkrete Entscheidung gefallen, aber da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir jetzt eigenmächtig da einfach irgendwas einführen. Da sind wir auch eher dort zu sagen, wir warten da, was da zentral kommt und was, ja, was wir nutzen dürfen, will ich mal so sagen, vorsichtig formuliert. Mhm.
Setzen Sie privat KI-Tools ein?
Privat, also bisher nur vereinzelt mal so ein bisschen ChatGPT, aber ich habe mir vorgenommen, das in Zukunft mal ein bisschen verstärkt zu nutzen und auszutesten.
Ja, super. Also ich persönlich, ich spreche in der Rolle als CTO, aber auch privat, habe in beiden Rollen das schon mal verwendet. Es ist mit Vorsicht zu genießen, also wenn man da Bereiche anguckt, von denen man Ahnung hat, ist ja der Content ja ein anderer als in fremden Bereichen, die man richtig nicht kennt.
Genau.
Also es muss immer so eine Art Kontrolle noch reinkommen, da steht nämlich zum Teil nämlich auch ehrlicherweise Unsinn. Mhm.
Das kommt noch dazu, genau.
Genau, das muss man einfach fair bewerten, deswegen ich sehe die unglaublichen Chancen gerade in der Automatisierungs- und Massendatenverarbeitung, wo die KI unglaubliche Performance-Gewinne mit sich bringt. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, im Bildungssektor in der Möglichkeit, Tools zu verwenden, kann das wahrscheinlich auf Schülerebene sehr interessant sein, wenn man es ähnlich wie mit einem Hammer, einem Werkzeug, mit Büchern, mit digitalen Medien erlernt und weiß, wann man welches Werkzeug wie einzusetzen hat. Wenn genau. Man mit einem Hammer nicht anfangen, eine Schraube in die Wand zu schlagen. Nee, dafür sollte man auf jeden Fall noch eine kleine Bohrmaschine entsprechend verwenden. Also ja. Ich sehe immer diesen Kontext dahingehend. Deswegen, es ist ein Tool, man kann es nicht verbieten. Es ist der sachgemäße Einsatzzweck ja, und die Nutzung. Genau. Das ist ein riesiges Themengebiet.
Das ist richtig, genau das sehe ich auch so. Und da fällt mir jetzt gerade ein, natürlich nutze ich privat auch KI. Hatte ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm, aber ich mache gerne digitale Bildbearbeitung, Fotografie im Urlaub und dergleichen. Und da gibt es natürlich jetzt auch Softwareprodukte, die Bildentwicklung mit KI ermöglichen. Und da ist nämlich genau der Punkt, den Sie gerade sagen, sachgerechter Einsatz. Also ich will dann schon noch, dass mein Foto so aussieht, wie ich das dort wahrgenommen habe, als ich das fotografiert habe. Aber für bestimmte Standard- oder stupide Aufgaben, irgendwelche Fehler rauszurechnen an der Belichtung oder was weiß ich was, da lässt sich die KI sehr gut einsetzen. Und ich denke mal, das lässt sich so sinngemäß auch auf die Schulwelt transportieren.
Ja, aber auch zum Beispiel auf OZG wäre das ein Thema, ne? Also warum muss zum Beispiel ich sag mal übertriebenermaßen, wenn der Kunde, also der Bürger in dem Fall, ein Foto macht von einem Dokument, warum soll es nicht erlaubt sein, über eine, ich sende es jetzt mal Bundes-KI, das einzulesen, Daten rauszunehmen und die Daten quasi in den Formularen vollständig automatisiert schon vorauszufüllen.
Zum Beispiel.
Versus, ich mache es mit der Hand und verzweifle daran, wenn es ein Formular gibt. Das sind so zwei Spannungsfelder, die dann so ein bisschen mitkommen. Deswegen frage ich immer auch nochmal nach KI, weil es einfach ein Zeitgeistthema aktuell ist. Ne?
Genau.
Gar kein Thema.
Absolut.
Noch interessante Ausblick vielleicht für uns, das hatten wir auch gar nicht besprochen. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Sie sagen, 2030, 2040, wo steht da entsprechend Ihr Bereich? Wo möchten Sie da sein? Gibt es da eine Idee? Was soll alles quasi dann vielleicht automatisiert sein? Vielleicht aber auch die Frage, was kann bis dahin überhaupt umgesetzt werden, weil das ja auch nochmal mit Demografie und anderen Themen einhergeht. Gibt es da irgendeine Vorstellung von Ihrer Seite?
Ja, schwierig. Also für unsere Verwaltung hoffe ich und wünsche ich natürlich, dass die Verwaltungsservices für unsere Bürger, dass die dann entsprechend weitestgehend umgesetzt sind, dass also erstmal die Basis auch gemacht ist von dem, was eigentlich schon gemacht werden sollte. In unseren Schulen, ja, wir werden sehen, also ich denke mal, das Thema Digitalisierung werden wir weiterhin, also konsequent vorantreiben. Ich glaube nicht, dass Tablets Arbeitshefte und papierhafte Unterlagen komplett ersetzen werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Also in der Grundschule zum Beispiel, da sollte man den Schülern schon erstmal noch vernünftig lesen und rechnen beibringen und das vielleicht auch mal in Papierform schreiben lernen. Aber ich denke schon, die Welt wird sich dahingehend weiterentwickeln, dass auch, sag mal, Schulbuchinhalte zunehmend digitalisiert werden, dass neue interaktive Möglichkeiten geschaffen werden. Ich habe noch gar nicht über das ganze Thema Virtual Reality gesprochen und Robotik, das haben wir, da haben wir noch gar nicht drüber diskutiert, wo es Sinn macht, das einzusetzen, als Bereicherung Unterricht auch und abwechslungsreicher und interessanter zu gestalten, auf jeden Fall. Und ich denke, das wird weiter zunehmen.
Also es ist ein sehr positiver Ausblick. Mir gefällt es immer gut, wenn die Menschen sehr positiv nach in die Zukunft blicken, weil Destruktivität, das versucht der Podcast auch klar zu machen, ist gar keine Option, weil wir uns ja im internationalen Wettbewerb auf einer entsprechenden Landesebene befinden, ob jetzt Bildung oder auch die Verwaltungssysteme, die da gegeneinander dann natürlich konkurrieren müssen, auch aus Kostengründen, Steuergeldeinsatz etc., das ja auch ein riesiges Thema ist. Deswegen finde ich gut, dass man positiv in die Zukunft blickt, die Möglichkeiten sieht, Chancen. Es wird Herausforderungen geben, das ist
ganz klar.
Wenn man
klar.
Chancen hat, hat man immer Herausforderungen, das gehört dazu. Und der entscheidende Fakt ist einfach die aktive gestalterische Rolle in diesem Prozess. Da mitwirken zu können, wie Sie sagten, mit den Menschen Prozesse zu optimieren und das mit gewissen Tools, egal welche das jetzt sind, das dann durchzuführen und damit voranzugehen. Und da glaube ich einfach, dass die Digitalisierung in Ihrem Bereich, wo Sie jetzt aktuell unterwegs sind, Herr Wüste, aber auch in allen anderen Bereichen, ne, des Freistaats Sachsen zum Beispiel, aber auch vielleicht jetzt in Hessen, wo ich jetzt persönlich sitze, oder in Bayern, wo unser Unternehmen ist, egal wo, überall möglich ist und konsequent fortgeführt werden kann. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Perspektive einfach auch für die Zuhörer zu sehen. Da sind Leute, die wollen aktiv was verändern, positiver Mindset, extrem wichtig, wirklich, in der heutigen Zeit.
Genau.
Noch eine persönliche Frage, ich hatte es vorhin kurz ja angekündigt, nochmal Herr Wüste. Wir wollen ein bisschen natürlich auch was von unseren Gästen wissen, eine Kleinigkeit, entweder und oder, wie Sie wollen, vielleicht das Thema Lieblingsmusik, Lieblingslied oder auch entsprechend das Thema eines Buches, was Sie in letzter Zeit vielleicht gelesen haben. Gibt es da in den beiden Bereichen etwas von Ihrer Seite, damit die Menschen eine Vorstellung haben, was macht der Herr Wüste neben, ist mir jetzt Fotografie, wusste ich auch nicht, sehr interessant,
ja.
Noch nebenbei und was für interessiert sich der Herr Wüste so?
Da habe ich natürlich auch das eine oder andere Fachbuch gelesen, ja, das ist ganz klar, aber ich habe einen Lieblingsfilm, beziehungsweise ich habe einen Lieblingsschauspieler, der lebt leider nicht mehr, ich mag sehr das Spaßige, ich bin ein sehr humorvoller Mensch, mag Komödie und ich bin großer Verehrer des großen Loriot, der leider nicht mehr lebt und der hat einen Film gemacht, der ist auch schon viele, viele Jahre alt, Papa Antiportas, das Super. Ist eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm.
Sehr lustig.
Legendär, genau, deswegen. Und unvergessen.
Genau, super. Also ein Mega-Film. Ich glaube, jeder, den man gesehen hat und ein bisschen auch diese Art des Humors
Ja.
kennengelernt hat, ist infiziert vom Loriot-Fieber.
Genau.
Und vor allem ist es wirklich auch aus deutscher Sicht ein Stück Geschichte, muss man wirklich sagen, wie viele
Absolut, du
Jahre
hast.
Loriot dort die Gesellschaft immer wieder erheitert hat, auch teilweise ja aus den noch zum Teil Nachkriegsjahren ja noch.
Genau.
Ganz klar. Nee, super. Vielen lieben Dank, Herr Wüste. Also ich denke, der Ausblick, der Einblick und das, was Sie so gesagt haben, lässt uns doch alle hoffen, dass das, was so außen auf die Kommunen, Städte eindringt, dieses mediale Echo teilweise nicht stimmt, nicht richtig ist, sondern eine sehr eindimensionale Sichtweise wäre.
Ja, ich meine, natürlich, das, was ich auch jetzt von unseren Schulen berichtet habe, das sind so Dinge, da müssen sich auch Leute finden, die das intern auch noch ein bisschen vorantreiben. Ne? Das braucht es dann halt auch intern, um bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen zu forcieren und auch schneller zu machen. Da ist schon noch Luft nach oben. Ne? Aber was ich halt eingangs gesagt habe, dass hier gar nichts passiert, so ist es eben dann doch auch nicht. Ne?
Ja,
Es
definitiv.
gilt intern bei uns auch, die Leute müssen mitgenommen werden und begeistert werden für bestimmte Dinge. Dann sehe ich gute Chancen, dass wir das in den nächsten Jahren noch gut über die Bühne bekommen.
Absolut. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt dahingehend, wohin die Reise geht und freue mich auf jeden Fall, dass Sie da uns solche Insights gegeben
Sehr
haben.
gerne.
Ja, freue mich, dass die Zuhörer da Teil davon sein konnten und wünsche den Zuhörern natürlich jetzt eine gute Zeit. Hoffe, dass jetzt alle auch verstehen, dass man da zweimal genauer drauf blicken sollte auf das Thema Digitalisierung in meiner Gemeinde, in meiner Kommune, in meiner Stadt und danach vielleicht erst urteilen sollte. Der zweite Aspekt ist, es ist doch vieles wesentlich positiver, als es scheint. Und ja, wir können auf eine gute Zukunft da in diesem Bereich auch setzen. Also vielen lieben Dank, Herr
Gern
Wüste. Machen Sie es
geschehen.
gut
Machen Sie es
und
gut.
wir lesen uns, hören uns sowieso und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Danke.
Auf
Ja?
jeden Fall. Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.